Wir wollen heute Morgen nachdenken über einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8. Und Jesus ging an den Ölberg und frühmorgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, im Ehebruch begriffen, und stellten sie in die Mitte. Und sie sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist begriffen auf frischer Tat im Ehebruch. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche zu steinigen. Was sagst du? Da sprachen sie aber, ihn zu versuchen, auf dass sie eine Sache wider ihn hätten. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun anhielten, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder nieder und schrieb auf die Erde. Da sie aber das hörten, gingen sie hinaus, von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen, von den Ältesten bis zu dem Geringsten. Und Jesus war allein gelassen mit der Frau in der Mitte stehend. Jesus aber richtete sich auf und sah, dass niemand da war außer der Frau und sprach zu ihr: Frau, wo sind sie, deine Verkläger? Hat dich niemand verdammt? Sie sprach: Herr, niemand. Jesus aber sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. In den vergangenen Gottesdiensten, wo ich hier war, haben wir uns mit der Frage beschäftigt: Wer ist Jesus? Diese Frage möchte ich auch heute Morgen neu stellen. Wer ist Jesus? Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst eine neue Entdeckung gemacht. Das kann man, auch wenn man 70 Jahre lang die Bibel liest. Es gibt wohl kaum größere Gegensätze wie der, der hier beschrieben wird. Licht und Finsternis. Viel krasser geht's wohl nicht. Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Und vor ihm steht eine Frau, die mittendrin dabei ertappt wurde, dass sie sündigt. Der Sündlose und die Sünderin. Geht's krasser? Aber das andere, was mir hier auffiel, ist diese fromme Katastrophe. Das sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Ja, ja, sie kennen sich aus im Wort Gottes. Sie wissen genau, was Mose im Gesetz geboten hat. Sie wissen und erklären allen Leuten, was Gott will und wie er will, dass wir unser Leben gestalten. Sie wissen, wie Fromme zu leben haben. Und sie sind eifrig, darauf zu achten, dass nicht nur die neben ihnen, sondern auch die etwas weiter weg Lebenden genau das tun, was Gott will. Und siehe, da entdecken sie eine, die mittendrin in der Sünde lebt. Ehebruch. Darf man so sagen? Nach der Bibel ist das Sünde in Reinkultur. Sie haben eine Frau entdeckt, die genau das macht, was Gott nicht will. Ich weiß, die Pharisäer und Schriftgelehrten und wir sind alle kleine Sünderlein. Aber wir sündigen doch nicht so offensichtlich wie diese Frau, sondern nur im Geheimen. Nicht wahr? Wir sind ja schließlich ehrenwerte Leute. Und die erste Frage, die auftaucht in unseren Gedanken, wenn was schiefgelaufen ist, wenn wir was falsch gemacht haben, die erste Frage ist, wer hat's gesehen? Ich war im Straßenverkehr, ist das ganz einfach. Man fährt zu schnell, macht da nichts. Vorausgesetzt natürlich, dass da nicht irgendwo ein Blitzer steht, der uns dabei erwischt. Dann ist es schlimm, weil man hat ja gesehen, dass man es falsch gemacht hat. Solange man ungehindert über die rote Ampel fahren kann, kein Problem. Nur wenn man erwischt wird, ist es kritisch. Wisst ihr, genau das ist nun hier passiert. Da ist eine Frau, die ist ertappt worden beim Sündigen. Und was machen sie? Sie erklären, nach dem Gesetz ist diese Frau schuldig und des Todes würdig. Wer allerdings nachliest im Gesetz Moses, so wie sie behaupten, im dritten Buch Mose, Kapitel 38, Vers 20, da steht etwas anderes. Da steht nämlich, wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben. Ehebrecher und Ehebrecherin, weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat. Aber hier ist nur die Frau angeklagt. Die Frau, der Mann taucht überhaupt nicht auf. Vielleicht ist es so ähnlich wie in jener Geschichte des Alten Testaments, wo Juda einer der Stammväter Israels, auch auf eine kleine, krumme Tour gekommen ist. Eines Tages geht er zur Schafschur, 1. Mose 38, kann man das nachlesen, und seiner Schwiegertochter, die inzwischen Witwe ist, wird angesagt, dein Schwiegervater ist auf Schafschur. Sie verkleidet sich zu einer Dirne, setzt sich an den Wegrand und Juda schläft mit ihr. Keiner hat's gesehen, keiner war dabei. Für Juda ist die Sache erledigt. Nur 3 Monate später sagt man ihm, deine Schwiegertochter hat Ehebruch betrieben. Sie ist schwanger geworden als Hure. Und was sagt dieser gute Schwiegervater? Man sagt ihr, sie ist schwanger geworden. Und Juda sprach, führt sie heraus, dass sie verbrannt werde. So einfach ist das. Gut, diese Schwiegertochter hatte ein Pfand genommen, dass er ihr den Lohn schicken wird, nämlich ein Lamm aus der Herde. Und nun schickt sie ihm das. Und nun kommt heraus, der auch angebliche Hure, mit dem sie gehurt hat, ist dieser Schwiegervater. Tragisch. Jetzt ist plötzlich die Situation eine ganz andere. Und jetzt darf man auch natürlich die Schwiegertochter nicht mehr töten, weil sonst müsste man ihn ja auch töten. Wisst ihr, an dieser Geschichte wird mir eines deutlich. Wir, darf ich das so krass sagen? Wir Frommen sind manchmal so selbstgerecht, dass andere das tun. Naja, verständlich, aber ich doch nicht. Wie kann man nur, so kommt es dann im Gespräch heraus, und wir sind so manchmal so lieblos, na sowas tut man doch einfach nicht. Ich habe bei Michael Hahn ein Lied gefunden, der sagt, wenn ich andere Menschen finde, wieder deinen Willen tun. Zeig mir daran meine Sünde. In mir wird ein Gleiches ruhen. Hilf, dass ich, wohlgemerkt, sagt Michael Hahn, dass ich, unnützer Knecht, mich nicht halte für gerecht. Und nun sehen wir Jesus konfrontiert mit dieser Problematik. Dabei ist es doch ganz einfach. Das Urteil steht im Grunde genommen schon fest. Sie ist schuldig. Und was tut Jesus? Diese Frage stellt man ihm, was sagst du nun dazu, du, der fromme Lehrer? Und Jesus sagt ganz einfach, werft den ersten Stein, wenn ihr ohne Sünde seid. Ob er nun die Sünde des Ehebruchs meint oder überhaupt die Sünde, das steht überhaupt nicht zur Diskussion. Aber diese Frage oder diese Antwort, die er gibt, macht deutlich, so einfach ist es mit dem Verurteilen gar nicht. Wer unter euch ohne Sünde ist. Und wisst ihr, wir sitzen alle im gleichen Boot. Im Alten Testament, im Propheten Jesaja heißt es, alle unsere Gerechtigkeit, also unsere Guttaten, sind wie ein unflätiges Kleid. Also wie ein Kleid, das man ablegt, wenn man ausgeht, das man vielleicht zu Hause noch anzieht, weil es schäbig ist. Unsere Gerechtigkeit ist also beschmutzt, unsauber, unvollkommen. Werft den ersten Stein. Das Problem auch in unseren christlichen Gemeinden ist, dass wir so oft auf die Fehler des anderen zeigen, obwohl wir selber auch Fehler haben. Diese Erkenntnis macht einen zutiefst demütig. Wer gibt mir eigentlich das Recht, andere zu verurteilen? Wer hat uns innerlich so verbogen? Oder sind wir so stolz, dass wir meinen, wir könnten uns als die Saubermänner präsentieren? Freilich, Sünde eingestehen, das erfordert Demut. Aber Demut ist keine Eigenschaft, die auf unserem Mist wächst. Hier heißt es, sie wurden von ihrer Sünde, von ihrem Gewissen überführt. Wer sich selbst in diesem Lichte beschaut, der hört auf zu richten und der fängt an, den Sünder neben sich zu lieben. Denn mehr als Sünder sind wir gar nicht. Es ist ein unheimlich großes Geschenk, wenn man erkennt, aus welcher Situation heraus wir dem anderen begegnen können. Und da tritt nun ausgerechnet am Ende dieser Geschichte Jesus auf und sagt, ich bin das Licht der Welt. Und damit gibt er eine Antwort auf die Frage, wie man das denn machen soll. Jesus sagt dieser Frau, sündige hinfort nicht mehr. Wie geht das? Wie überwinden wir Sünde? Wie werden wir Sieger über Dinge, die uns sonst zu Fall bringen? Es ist offensichtlich, diese Sünderin bekommt oder ihr gewährt Jesus Gnade. Jesus streckt ihr die Hand entgegen und sagt, hör, auf dem alten Weg ist keine Zukunft für dich. ich biete dir einen neuen Weg an. Und dieser Weg ist ganz einfach. Er lautet Nachfolge. Wer mir nachfolgt, sagt Jesus, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Es ist ganz einfach. Solange du die Hände faltest, kannst du keine Faust ballen. Solange wir in der Nachfolge mit Jesus Schritt halten, werden wir bewahrt in der Anfechtung vor der Sünde und wir werden sie überwinden. Hier zeigt Jesus ausgerechnet an diesem krassen Beispiel des Versagens, wie wir aus unserem Versagen herauskommen können, hinein in ein Leben im Licht. In der Finsternis unserer Welt, die uns umgibt und die nach uns greift an allen Ecken, gibt es nur einen einzigen Weg. Und das ist die Nachfolge. Wer mir nachfolgt. Aber da ist die Frage, wer ist denn nun Jesus, dem wir nachfolgen sollen? Wisst ihr, da ist festzuhalten, dass Jesus kein Blinklicht ist, das aufleuchtet, sobald irgendwo etwas falsch läuft. So haben es die Pharisäer und Schriftgelehrten verstanden. Aber Jesus ist nicht dieses Blitzlicht oder Blinklicht, das aufleuchtet, wenn einer sündigt. Jesus ist auch nicht das Rotlicht, das mit dem Finger zeigt auf den anderen, der gerade versagt. Jesus ist nicht der, der ständig neben uns steht und sagt, das darfst du auf keinen Fall machen. Jesus ist auch nicht eine Ampel, die den zwischenmenschlichen Verkehr regelt. So soll es bei Christen umgehen. So sollt ihr mit den anderen umgehen. Das dürft ihr nicht. Hier ist ein Stoppschild, hier heißt es gehen. Es ist auch keine Laterne, die ab und zu hervorgeholt wird, weil man nicht mehr weiter weiß. Manchmal benutzen wir ja den Glauben so. Manchmal lesen wir auch die Bibel so. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Vielleicht gibt mir das Wort Gottes eine Antwort. Nein, Jesus ist nicht eine Laterne, die man holt, damit man für den nächsten Schritt ein bisschen weiter weiß. Jesus ist das Licht der Welt. Und Jesus ist garantiert auch nicht das Rücklicht, das aufleuchtet, damit kein anderer uns anfährt, so wie im Verkehr. Damit wir bewahrt bleiben, denn es geht ja schließlich nur um uns. Jesus ist auch nicht das Schlusslicht. So ganz am Ende, naja, ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man auch noch ein bisschen fromm ist. Wisst ihr, es gibt so viele Menschen in unserer Welt, die sind nicht gegen den Glauben, die sind nicht gegen Gott, die sind auch nicht gegen Jesus, die sagen nur, naja, Das hat ja noch Zeit. Irgendwann, so ganz am Schluss, so ähnlich wie der Schächer, das reicht ja. Aber Jesus ist nicht das Schlusslicht in unserem Leben und will es nicht sein. Man lebt gottlos, aber am Ende soll er uns doch noch in den Himmel bringen. Nein, Jesus ist das Licht der Welt. Ich weiß nicht, ob uns aufgefallen ist, dass bei allen Ich-Bin-Worten Jesu eines gleich ist, nämlich sie sind alle in der Gegenwartsform gesprochen. Ich bin. Nicht ich war früher irgendwann mal oder in der Zukunftsform, ich werde irgendwann mal sein. So wie Friedemann vorher sagte, im Himmel dann ja. Nein, Jesus ist das Licht der Welt. Das ist die Gegenwartsform. Bei ihm wird immer alles hell. Bei ihm ist immer alles offen. Bei ihm ist immer alles klar. Bei ihm darf man getrost, ohne irgendwelche Skrupel, hinter die Kulissen schauen. Für ihn gibt es kein, das darfst du nicht. Sondern bei ihm kann man anpacken. Ich bin das Licht der Welt. Und das bedeutet, er geht immer ehrlich mit uns um. Er ist immer bereit, mit uns einen Weg zu gehen. Er ist immer bereit, uns aufzuhelfen. Bei ihm kann man immer von Neuem anfangen. Bei ihm ist alles klar, auch wenn wir nicht immer alles verstehen, was er tut, was er sagt und was er will. Wer ihm nachfolgt, darauf kommt es schlussendlich an. Nachfolgen. Nicht vorauslaufen. Weil er das Licht der Welt ist, weil er das Licht überhaupt ist, könnte man ihn vergleichen mit einem Scheinwerfer. Ein Scheinwerfer am Auto ist vorne, nicht hinten. Warum? Weil man nach vorne fährt. Die kurze Wegstrecke, die dieser Scheinwerfer beleuchtet, die müssen wir jetzt befahren. Und so ähnlich, meine ich, könnte man dieses Wort verstehen. Er ist derjenige, der uns auf dem Weg des Lebens den nächsten Schritt zeigt. Und darum zeigt er uns auch, was auf diesem Weg passieren soll. Darum wird das Dunkel abgestellt und überwunden. So heißt es im Epheserbrief zum Beispiel, dass der Dieb, der bisher gestohlen hat, nun in der Nachfolge nicht mehr stiehlt, sondern arbeite, damit er habe zu geben, dem Dürftigen. Nachfolgen. Es ist wohl das Schwierigste, was wir überhaupt tun können und müssen. Nachfolgen, weil wir so oft unseren eigenen Weg gehen, weil wir so oft gerne das tun wollen, was uns gefällt. Aber nachfolgen heißt, ich vertraue ihm, der mich führt, der mich leitet, der mich hält und der den Weg vorgibt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und hier ist noch etwas, was unheimlich schön ist. Dieses Licht des Lebens leuchtet uns hinein in das ewige Leben. Dieses Licht auf dem Weg ist ein Licht, das uns zu Gott hinführt. Das nicht irgendwo im Abgrund endet, sondern das in der Ewigkeit der Gemeinschaft mit Gott endet. In diesem Licht, das wir in der Nachfolge haben, wird uns der Weg gezeigt, Schritt für Schritt, bis wir am Ziel sind. Der Weg wird beleuchtet, nicht kilometerweit, sondern für den nächsten Schritt, damit wir ihn gehen, um dem Vater näher zu kommen. Wer ist Jesus? Diese Frage muss man sich immer wieder stellen. Wer ist er für mich? Ganz persönlich. Was hat er für eine Bedeutung für mich? Was hat er mir zu sagen? Was soll ich nach seinem Willen tun? Wer ist Jesus? Hier in diesem Abschnitt wird es deutlich. Er ist nicht nur der, der Sünde aufdeckt, sondern der Sünde vergibt und der uns mitnimmt auf den Weg zur Gemeinschaft mit Gott, dem Herrn. Ich möchte euch einladen, dieser Einladung Jesu einfach kindlich und vertrauensvoll zu folgen. Lasst uns beten. Herr Jesus, von Herzen wollen wir dir danken für das große Geschenk, dass du nicht gekommen bist zum Richten, sondern zum Seligmachen. Und dass wir an dieser Geschichte mit dieser Ehebrecherin sehen, dass du heraushelfen willst aus unserem alten Wesen und uns einlädst, dir zu folgen. Wir wollen dir danken für dieses große Geschenk. Du weißt um die Woche, die vor uns liegt. Du weißt um die Gefahren, die auf uns lauern. Du weißt, dass der Teufel überall wartet, ob er uns nicht eine Falle stellen kann. Hilf uns, Schritt für Schritt mit dir zu gehen, dir nachzufolgen, dass du uns dem Vater näher bringen kannst, bis wir am Ziel sind. Amen.